ARD.
Das Wiedervernässen von Mooren ist ein ziemlich umstrittenes Thema. Die einen sagen, Mensch, das müssen wir unbedingt machen, denn Moore sind ja die größten CO2-Speicher und die brauchen wir, um das Klima günstig zu beeinflussen. Die anderen befürchten, dass da kostbare Flächen für die Landwirtschaft verloren gehen. Nun gibt es ein Projekt in Mecklenburg-Vorpommern, bei dem Moorpflanzen zu Geld gemacht werden sollen. Aber wie sinnvoll ist das denn? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Habt ihr schon mal den Begriff Paludikultur gehört? Dahinter verbirgt sich ja im Prinzip genau das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich das Nutzen von Moorstandorten für die Land- und Forstwirtschaft. Und mit diesem Thema hat sich unser Reporter Sebastian Welzel im Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg genau beschäftigt. Hallo Sebastian.
Hallo Mirja.
Sebastian, das ist ja ein ziemlich weites Thema. Wir haben im Vorgespräch schon mal rausgefunden, dass wir uns beide in den letzten vergangenen Jahren beim NDR öfter mal damit beschäftigt haben. Wir haben uns aber jetzt entschieden, dass wir heute den Fokus legen wollen auf neue Nutzungsmöglichkeiten eben von solchen Wiedervernässungsprojekten. Und da gibt es ein Beispiel konkret bei Malchin am Kummerower See. Seit 30 Jahren wird ja da schon die Bewirtschaftung von wiedervernässten Moorflächen und mit Paludikulturen genau experimentiert. Aber Geld verdienen mit Mooren, wie soll denn das gehen?
Naja, eigentlich wie überall. Man muss irgendwas herstellen, was man auch verkaufen kann. Hm. Und aus Moorpflanzen lassen sich prinzipiell sehr viele Produkte herstellen. Also Papier und Pappe zum Beispiel, Dämmstoffe und Faserplatten zum Beispiel zum Häuserbauen und sogar Füllungen für Daunenjacken. Aber eben nur prinzipiell. In der konkreten Umsetzung hapert es noch und deshalb investiert der Bund jetzt 4,3 Millionen Euro mit dem Projekt More Return in Malchin, damit man mit Paludikulturen Produktionsketten aufbaut.
Ah, das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit ja immer von der Paludikultur. Ich habe es ein bisschen anklingen lassen, aber vielleicht erzählst du uns nochmal genau, was das eigentlich ist.
Na, wir haben uns das mal von dem hierzulande bekanntesten früheren Professoren der Uni Greifswald erklären lassen. Mhm. Der hat den Begriff Paludikultur maßgeblich mitgeprägt, Michael Suko, die einen oder anderen werden ihn kennen. Mhm. Der Biologe ist mittlerweile 84 Jahre alt und der hat auch zu DDR-Zeiten schon selbst lange in der Trockenlegung von Mooren damals noch gearbeitet. Und er hat an der Universität Greifswald den Studiengang Landschaftsökologie und Naturschutz aufgebaut, wo viel zu Mooren geforscht wird.
Paludus ist der Sumpf, das Moor, und Kultur heißt eben etwas zu kultivieren, etwas zu erzeugen. Und das ist eben die Torfbildung im Untergrund als Leistung, die die Natur macht und die drin bleiben soll und gestärkt werden muss. Und die oberirdische Masse kann ich in diesen nährstoffreichen Standorten, die ja unsere Landschaft heute generell kennzeichnet, eben abernten.
Also Paludikultur ist quasi alles, was im Moor wächst und genutzt werden kann. Und die älteste Paludikultur, die jeder kennen dürfte, ist Schilf. Mhm. Das wird ja seit vielen Jahrhunderten in Norddeutschland für den Bau von Reetdächern verwendet.
Genau, oder Rohrdächer, wie es ja hier in Mecklenburg-Vorpommern heißt. Da muss man aufpassen. Reet und Rohr ist aber das Gleiche eigentlich. Was ist denn das Problem mit den trockengelegten Mooren eigentlich?
Na, da kommen zwei Sachen zusammen. Erstmal gibt es einen Schaden fürs Klima, weil trockengelegte Moore sehr viel Kohlendioxid, sehr viel CO2 freisetzen. Mhm. Und Punkt zwei, für viele Landwirte wird es auch immer schwieriger, die trockengelegten Moorflächen zu bewirtschaften. Der Landwirt, der in Malchin schon seit ganz vielen Jahren mit dem Thema Wiedervernässung zu tun hat und der Vorreiter ist, und der ist auch Kern dieses Projektes More Return, das ist Ludwig Borg. Sein Stiefvater, der hat schon vor 30 Jahren angefangen, Moorweiden wieder nass zu bewirtschaften. Und davon erzählt er uns.
Die Herausforderung bei trockengelegten Moorböden ist, dass der Torfkörper weiter verrottet. Und dementsprechend haben wir eine Moorsackung. Man spricht davon, dass ein gesundes Moor im Jahr etwa 1 Millimeter wächst und ein trockenes gelegtes Moor schrumpft um 1 Zentimeter pro Jahr. Sprich, wir haben nach 50 Jahren 50 Zentimeter Spund. Und wenn man sich dann vorstellt, man ist in so einem Polder wie hier, das eingedeicht ist, wofür ein Pumpwerk angebaut worden ist, damit das Wasser entzogen wird, muss es natürlich dann deutlich mehr rauspumpen, weil sonst die Fläche überläuft. Und am Ende haben wir so eine Badewannensituation. Und genau das geht es hier auch um den Erhalt von Flächen. Um Flächen, die wir nutzen als Landwirte, die uns ernähren als Landwirte, auch für die nächste Generation zu erhalten.
In 100 Jahren sackt also, wenn man das mal zusammenfasst, der Boden um mehr als einen Meter ab. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel ein Teil der Niederlande unter dem Meeresspiegel liegt. Nun haben wir in Malchin jetzt nicht diese Gefahr, dass es im Meer versinkt. Aber je weiter der Boden absackt, umso größer müssen Deiche werden und Pumpwerke müssen größer werden und leistungsstärker. Und das kostet viel Geld. Und das ist für manche Landwirte auch inzwischen zu viel Geld. Und wenn der Torf in den Mooren trockengelegt wird, das ist eben der Klimaeffekt, dann verwittert der und verwandelt sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft. Der Boden sackt ab, aber es entsteht dabei sehr viel klimaschädliches CO2.
Und das ist jetzt auch genau der Grund wahrscheinlich, warum Moore eben diese wichtige Rolle spielen für den Klimaschutz, ne?
Genau. Nasse Moore, die speichern CO2 aus der Luft in diesem Torfboden. Und obwohl sie weltweit nur 3% der Landfläche ausmachen, speichern sie da drin doppelt so viel CO2 wie alle Wälder der Erde zusammen.
Krass.
Und wenn Moore trockengelegt sind, dann verwittert Torf und setzt große Mengen von diesem gespeicherten CO2 frei. Und da gibt es auch Statistiken, trockengelegte Moore produzieren in Deutschland so viel CO2 wie die gesamte Industrie. Und um das zu stoppen, sollen Moore wieder vernässt werden.
Ja, das klingt nach einer logischen Schlussfolgerung. Aber sag mal, wie lange braucht es denn, bis so eine wieder vernässte Fläche auch dann wieder CO2 speichert? Also du machst ja dann nicht einfach so den Wasserhahn an und hast dann sofort wahrscheinlich dein Wunschergebnis, oder?
Na, in der Theorie fangen die Moore dann an, CO2 zu speichern, wenn die Wasserstände so hoch sind, dass die Wurzeln der Pflanzen nicht mehr verrotten können. Mhm. Wie schnell das geht und ob das an der Stelle dann überhaupt funktioniert, das hängt auch ein bisschen von der Lage der Flächen ab. Bei manchen Flächen musst du wirklich nur Wehr aufmachen, Wasser läuft rein, dann ist wieder nass. Und an anderen Standorten müssen erst Deiche gebaut werden. Das hängt damit zusammen, dass Wasser vielleicht angestaut werden muss. Oder man muss verhindern, dass die Weiden der Nachbarn, die vielleicht sich nicht beteiligen wollen, auch nass werden. Und an vielen Orten ist das Grundwasser auch gar nicht hoch genug, um Moore wieder zu vernässen. Also da gibt es auch viele technische Schwierigkeiten.
Spannend. Aber Moore, die wurden ja trockengelegt, eigentlich ursprünglich mal, um darauf Landwirtschaft zu betreiben. Was passiert denn jetzt mit den Bauern, die gerade auf diesen Flächen arbeiten? Müssen die jetzt ihre Arbeit aufgeben?
Jein. Also auf den meisten trockenen Moorflächen, da wird Heu für Kühe und Rinder angebaut, also Gras angebaut, was dann zu Heu wird. Teilweise wird auch noch Ackerbau betrieben. Das trocknet die Moorböden besonders stark aus. Und das kann man auf Satellitenbildern auch ganz gut sehen, die die Bodenfeuchtigkeit abbilden. Da sind die Flächen zum Beispiel rund um Malchin, wo viel Ackerbau betrieben wird über den Großteil des Jahres, die sind sehr, sehr trocken und dann eben auch besonders rot werden die dargestellt. Mhm. Und auf frisch gemähten Flächen von nassen Moorwiesen, da sieht man eben, dass die dann nach der Ernte nicht so trocken sind. Ackerbau ist auf einer wiedervernässten Moorfläche natürlich nicht mehr möglich, aber auch Viehzucht, das wird immer schwieriger. Wir haben ja mit der Familie von Ludwig Borg gesprochen, die seit 30 Jahren diese Moorflächen so nass bewirtschaftet. Und der hat viel auch von den Problemen erzählt, die das mit sich bringt. Also der Moorboden, der trägt zum Beispiel auch nicht mehr so schwere Maschinen, ist ja klar.
Nee, klar.
Man kennt ja, Moor kann man einsacken. Und da werden dann spezielle Reifen für den Traktor gebraucht. Und außerdem, das hat mich total überrascht, Nährstoffe bei überstauten Flächen, die gehen zurück. Also der Futterwert des Grases sozusagen, der sinkt. Ich kann also Hochleistungskühe gar nicht mehr ernähren damit. Die stehen auf der Weide und fressen und hungern trotzdem, weil die Gräser keine Nährstoffe haben.
Ach.
Deswegen braucht man eben andere Verwertungsmöglichkeiten, sonst ist das Wiedervernässen für die Landwirte nicht wirtschaftlich.
Wirklich ein sehr interessanter Aspekt. Was sagen Anwohner denn zum Wiedervernässen?
Na, darüber haben wir zum Beispiel mit Axel Müller gesprochen, das ist der Bürgermeister von Malchin. Er ist von der CDU und in seiner Partei gibt es ja viele Stimmen, die das Wiedervernässen grundsätzlich eher kritisch sehen. Mhm. Müller ist da aber einfach ein bisschen aufgeschlossener, wenn das Thema auch richtig angegangen wird.
Wiedervernässung, Wasserstandsoptimierung hat ja so ein bisschen faden Beigeschmack, so aus den Anfang der 90er Jahre, als ja schon mal Moore wiedervernässt wurden. Da war es ja in der Regel, ich sag's mal ein bisschen einfach, Stau zu, es wird überstaut, du hast eine riesen Wasserfläche, die Bäume, die da drin sind, sind abgestorben. Es sah für Otto Normalo nicht schön aus. So, ne? Es war für die Landwirte nicht schön, es war für die Forstwirte, die fanden das nicht toll. So, und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen einfach gucken, dass wir es idealerweise diese drei Sachen verbunden kriegen. Moore erhalten, Moorwachstum wieder anregen, Klimaschutz, wirtschaftliche Verwertung.
Ja, und die große Sorge ist natürlich, also nicht nur bei den Malchinerinnen und Malchinern, sondern überhaupt im Land beim Thema Wiedervernässung, dass zum Beispiel Keller volllaufen.
Ja.
Und da muss man dann eben im Blick haben, das müsste zum Beispiel in Malchin die Stadt im Blick haben, dass auch bei starkem Regen das Wasser gut versickern kann und nicht in irgendwelche Keller läuft. Und wir haben auch in der Recherche mit der Vorsitzenden des Bauernverbandes in Malchin gesprochen. Viele beteiligen sich ja auch an diesem Moor-Return-Projekt. Und die Landwirte, die sind in der Frage der Wiedervernässung eher gespalten, würde ich sagen. Hm. Also ein paar wenige, die sind vorne mit dabei, die finden das spannend. Viele gucken eher so abwartend zu, mal sehen, was daraus wird. Das ist ja in Mecklenburg auch nicht ungewöhnlich.
Nee.
Und ein großer Teil, der ist aber offen dagegen. Und die wollen lieber auf den trockenen Böden, auf den trockengelegten Mooren so lange wirtschaften, wie das geht.
Hm.
So, und ein Problem sozusagen für die Landwirte ist, dass seit gut 20 Jahren von diesen Paludikulturen geredet wird, aber bis jetzt ist relativ wenig passiert. Man kann eben immer noch nicht so richtig Geld damit verdienen. Und das einzig erfolgreiche Beispiel für eine wirtschaftliche Nutzung war ein Heizkraftwerk. Das hat 10 Jahre lang einen Teil der Fernwärme in Malchin erzeugt, aus dem Heu von Moorwiesen. Aber auch das ist letztes Jahr zu Ende gegangen.
Hm, das ist natürlich wirklich betrüblich. Aber warum war denn jetzt mit diesem Vorzeigeprojekt dann Schluss? Also war das zu teuer oder warum?
Na, angeblich nicht. Also der Eigentümer des Malchiner Heizkraftwerks, der hat die Verträge mit dem Landwirt, der dieses Heuheizkraftwerk hatte, eben nicht mehr verlängert. Mhm. Und der hat uns das gegenüber aber damit begründet, nicht, dass die Energie zu teuer war, sondern weil es Sorge bestand, dass eben viele Landwirte künftig andere Ideen für ihre Paludikulturen haben und dass man dann nicht mehr genug Biomasse kriegt.
Hm.
So, und weil man mit den Baustoffen oder mit der Papierindustrie mehr Geld verdienen kann und die Paludikultur nicht verheizt. Und diese Absatzmöglichkeiten, die gibt es ja aber eigentlich noch gar nicht. Die sollen ja mal kommen. Und jetzt bleiben Bauern, die sich eben an dieser Wiedervernetzung beteiligt haben, auf ihrer Biomasse sitzen und können sie eben nicht mehr ans Heizkraftwerk verkaufen. Aber die neuen Sachen gibt es eben auch nicht. Und dadurch gerät diese ganze Verwertungskette, was man sich da vorstellt, doch so ein bisschen ins Stocken.
Hm. Okay, die Landwirte, die klagen, dass sie eben keine Abnehmer für diese Biomasse finden, ist verständlich. Und die Unternehmen fürchten, dass sie sie eben künftig nicht genug eingekauft bekommen. Es klingt ein bisschen absurd, ehrlicherweise.
Naja, das ist so ein Henne-Ei-Problem.
Hm.
So, auf der einen Seite sagt die Industrie, es gibt zu wenig von diesen Paludikulturen. Da können wir uns nicht drauf verlassen, dass wir da sicher mit Rohstoffen versorgt werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben für die Bauern noch keine Absatzmöglichkeiten für diese Paludikulturen. Deswegen vernässen sie eben ihre Flächen nicht und bauen die sozusagen an. Das ist ein bisschen wie beim Elektroauto. Ne? Man sagt sich, es gibt nicht genug Ladestellen, deswegen kaufe ich mir kein Elektroauto. Und Ladestelle lohnt sich aber erst, wenn viele Leute ein Elektroauto haben. Das ist so der gleiche Effekt.
Mhm.
Und so eine neue Produktionskette für diese Produkte aus dem Boden zu stampfen, das ist nicht nur teuer, sondern es gibt eben auch große Risiken, wenn da vor allem viele Firmen dran beteiligt sind. Und deswegen investiert jetzt der Bund diese 4,3 Millionen Euro Fördergeld, um mit diesem Projekt in Malchin eine Produktionskette aufzubauen. Und der Projektleiter, das ist Roman Adam vom Deutschen Biomasse-Forschungszentrum. Und der glaubt, dass er jetzt die Lösung für dieses Problem gefunden hat.
Im Moratorium geht es um die Verbindung von Klimaschutz auf der einen Seite und der Wertschöpfung auf der anderen Seite. Das ist nur verbindbar, indem wir hier eine Synthese finden, wie wir beispielsweise mit Produkten entsprechend hier eine Wertschöpfung erzeugen. Wir ernten Biomasse, heterogene Nasswiese, also der bunte Blumenstrauß an Biomasse, der dann da zur Verfügung steht. Und jetzt haben wir hier das zerkleinerte Rohmaterial, was wir hier dann weiter untersuchen. Also das Florafuel-Verfahren zur Verwertung der Biomasse ist die Lösung des Henne-Ei-Problems und die Verbindung von Landwirtinnen und Landwirten und Verwertern.
Mhm. Und was stellen die jetzt mit den über 4 Millionen Euro an, die da reinfließen?
Der Kern ist tatsächlich, dass sie so eine große Anlage entwickeln. Die wird in Leipzig im Biomasseforschungszentrum soll die entstehen.
Aha.
Und das ist, wenn man sich es anguckt, sieht es ein bisschen profan aus. So eine Art riesige Waschmaschine.
Okay.
So, da wird aus dieser Silage, also aus den grünen Gräsern, werden die ganzen Nährstoffe und der Pflanzenfarbstoff rausgewaschen. Und dann wird grüne Pampe, sage ich jetzt mal profan, gepresst. Und aus den Abwässern, die da noch übrig bleiben, kann man Dünger herstellen.
Mhm.
Und aus diesem gepressten Stoff kann man dann eben ganz viele Produkte herstellen. Dämmmaterial, Baumaterial, dann wie gesagt sogar Dämmwolle für Daunenjacken. Also die sind natürlich keine Daunenjacken, aber für so Winterjacken. Und das Ziel mit diesem Fördergeld, mit diesen 4,3 Millionen, nicht nur diese Maschine zu bauen, sondern auch Verwertungsketten herzustellen. Also Firmen zu finden, die darin investieren, die das nutzen wollen. Das ist ja das Komplizierte, damit eben Landwirte mit ihren trockenen Mooren Geld verdienen können.
Mhm.
Und ein Teil dieser Ketten, das sollten dann nach Möglichkeit logischerweise auch größere Unternehmen sein. Und ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel Otto, die versenden in rund 100.000 Kartons mit Paludi-Anteil, 10% Paludi-Anteil ihre Ware. Und bis 2027 wollen sie 100% dieser Kartons aus Paludi herstellen. Das ist jetzt aber bis jetzt erstmal eine Absichtserklärung und würde aber immerhin 19 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist natürlich für so große Unternehmen auch interessant, weil sie natürlich ihre Klimabilanz dann gut darstellen können. Insofern ist das PR.
Na klar. Trotzdem ja erstmal ein schöner Ansatz. Wie viele Flächen betrifft denn das? Also aktuell, wie viele sollen oder müssten neu noch vernässt werden?
In dem Projekt, da geht es erstmal nur um 300 Hektar. Das ist also erstmal die Testphase, um dann mehr Landwirte dazu zu bewegen, nachzuziehen. Ist aber alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man guckt, wie viel man eigentlich insgesamt wieder vernässen müsste oder sollte oder wollte. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 300.000 Hektar Moor und die meisten davon sind trockengelegt. Und damit die Moorflächen nicht weiter CO2 ausstoßen, möchte die Landesregierung bis 2040 die Wasserstände auf allen Moorflächen zumindest so weit anheben, dass sich der Torf nicht weiter zersetzt. Also nicht alle Wiesen müssen gleich komplett nass sein, aber zumindest wieder ein bisschen nasser, halbnass nennt man das. Und die Universität Greifswald, die geht davon aus, dass in Mecklenburg-Vorpommern jährlich 8000 Hektar Moorflächen wieder vernässt werden müssten, um Klimaziele zu erreichen. Landwirtschaftsminister Backhaus hat das Thema auch immer wieder angesprochen und will eben diese Voraussetzungen schaffen. Kritiker sagen aber, das ist alles noch nicht sonderlich konkret und wird nicht so konsequent angegangen.
Wie realistisch ist es denn, in so großem Stil die Flächen auch wieder zu vernässen?
Naja, das ist der Kern wirklich, dass man Verwertungsmöglichkeiten schafft, über die wir hier eher sprechen. Also dass die Bauern mit ihre nassen Flächen so bewirtschaften können, dass sie daraus auch Geld verdienen, dass sie davon existieren können. Weil in den Produkten aus Paludikultur steckt zwar Potenzial, aber ob sich diese Produktionsketten wirklich aufbauen lassen, ob das funktioniert, das steht einfach noch in den Sternen. Und auch selbst Moorexperte und Professor Suko sagt, ja, man darf nicht zu große Erwartungen haben, aber eigentlich haben wir in Mecklenburg-Vorpommern gute Bedingungen.
Die Illusion, dass nicht so groß sein, meist ist nicht genug Wasser da, um diese hochproduktive Paludikultur zu schaffen. Die Flusstalmoore haben einen großen Vorteil hier vor Pommern, die größten Moorbildungen Deutschlands, die mächtigen Moore, weil die Ostsee steigt und damit Überflutungen und damit Wachstum gegeben. Deshalb sind die für diese Frage Paludikultur so die prädestinierten Standorte und da beneiden uns andere Bundesländer.
Also zusammengefasst meint er, wir müssen uns wegen des Ansteigens der Meere sowieso auf mehr Wasser im Land einstellen und das würde mit dem Moorschutz zusammenpassen. Aber am Ende wollen, und das ist, wie gesagt, der Hauptpunkt bei der ganzen Geschichte, die Landwirte, die sind eben Unternehmer, die wollen auf ihren Flächen Geld verdienen. Und ob das gelingen kann, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Es müssen noch viele Vorbehalte abgebaut werden und sicherlich auch noch weitere Fördermittel investiert werden. Also ob das ausreicht, ist im Moment noch schwer zu sagen, das wird sich zeigen und wir müssen das im Blick behalten.
Ja, auf jeden Fall im Blick behalten, weil es ist ja ein spannender Ansatz. Dankeschön, Sebastian Welzel aus unserem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg.
Sehr gern.
Recherchiert wurde das Thema übrigens von Simon Barfaut. Wir haben jetzt eben viel gesprochen über die Moore. Wenn ihr oder du selbst aktiv werden wollt, dann lohnt sich auch ein Blick in den eigenen Garten tatsächlich. Es gibt einen NDR-Garten-Podcast, der heißt Im grünen Bereich und der liefert euch nützliche Tipps. Leicht verständlich, unterhaltsam und für alle, egal nun ob jetzt mit grünem Daumen oder auch ohne. Zum Beispiel geht es darum, wie man richtig bewässert und dabei noch Wasser spart. Oder was Biodiversität eigentlich meint und was man sinnvoll anpflanzen kann. Jede Woche gibt es da eine neue Folge von Im grünen Bereich, der NDR-Garten-Podcast. Und die Sendung, die findet ihr als Link in unseren Shownotes von heute und natürlich überall dort, wo ihr auch MV im Fokus hören könnt. Mein Name ist Mirja Freie, bis ganz bald.
NDR MV Podcast, MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.